Decode the Bus.
Ich muss ehrlich sagen, mit Schweizer am Anfang war schon ein bisschen ein Clash. Ich glaube, die Krise hat uns ein bisschen den Mut gegeben, dass wir jetzt Wege gehen, die wir vor 3 Jahren oder 4 Jahren never ever gegangen wären. Die fette Jahre, so wie wir es damals erlebt haben mit klassischen Konzepten, die sind vorbei. Wenn du versuchst, irgendwie allen zu gefallen, dann zerbrechst du an der Übung, weil es wird immer einen Destructor geben, der sagt, das ist eine scheiß Idee.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus. Es ist 2022, wir sind zurück mit der 2. Staffel. Wir wollen hinter Kulissen blicken und tiefer hineinschauen in die Welt von Challengers, visionären Persönlichkeiten und Marketing-Spezialisten und Spezialistinnen. Heute reden wir mit einer Frau, die viel vom Flughafen-Business und vom Marketing versteht. Ich darf Coralie Klaus Böker begrüßen. Sie ist Head of Marketing and Digital beim Flughafen Zürich. Wir wollen herausfinden, was Marketing für einen internationalen Reisehub bedeutet und wie der Flughafen Zürich mit der Krise in der Reisebranche umgeht. Coralie, ich freue mich, bist heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Als ich dich eingeladen habe, hast du gesagt, ja, du musst es noch ein bisschen überlegen. Bist du noch nicht ganz sicher? Was hat dich am nervösesten gemacht, da ins Podcast-Studio zu kommen?
Witzigerweise ist etwas, was ich als komplex betrachte, was aber für Schweizer ganz im Gegenteil betrachtet wird. Ich habe ein Riesenthema mit meinem französischen Akzent und da habe ich tatsächlich mir überlegt, oh Scheiße, 1 Stunde lang einen so intensiven französischen Akzent zuzuhören, das ist aber ein bisschen hart für die Zuhörer. Das war mein erster Gedanke und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass ich mich so verplappere und Sachen erzähle, die ich nicht erzählen darf.
Das wäre zwar spannend, die Sachen zu hören, die du nicht darfst erzählen, aber ich habe genau das Gegenteil gedacht. Ich habe gedacht, sie hat so einen schönen französischen Akzent, das kann ja gar nicht schief gehen. Und darum meine erste Frage wäre, was macht Marketing für einen Flughafen spannend?
Ja, es ist extrem vielfältig. Und deswegen ist es natürlich jeden Tag null Langeweile. Ich darf mit meinem Team ein wahnsinnig breites Spektrum von Themen betreuen, vom Commercial Marketing, wo wir schwerpunktmäßig Destination als Flughafen forcieren, über die Shopping Center. Auf der anderen Seite haben wir mit Corporate Marketing, wir sind Gralhüter von unseren Marken mit dem CICD. Wir haben eine Art von hausinterne Crea-Agentur, wo wir als Dienstleister für die ganzen Abteilungen vom Flughafen Zürich AG dienen. Was auch noch recht spannend ist, ist, dass wir auch für die Vermarktung von Werbe- und Promoflächen sind. Das heißt, wir bringen auch Ertrag in die Kasse. Normalerweise ist Marketing mehr bekannt für Geld ausgeben. Flughafen ist natürlich ein sehr spannender Ort mit sehr hohen Frequenzen und auch spannende Zielgruppe. Und das ist natürlich für Marken sehr interessant, dass sie dort präsent sein möchten. Also das ist auch ein Fokus, was wir auch noch mit betreuen dürfen. Und last but not least natürlich das Thema Digitalization, Customer Experience, wo wir natürlich da Fokus B2C, also Passagiere, Besucher und die Idee ist, wie können wir die Painpoints minimieren und das alles smoother, seamlesser machen, damit sie eine bessere Erfahrung haben.
Also ich mache in dem Fall nicht nur Marketing, sondern ich mache auch Vermarktung vom Flughafen selber. Du hast auch gesagt, ihr macht Destination Marketing. Kannst du schnell in ein paar Worte sagen, was das bedeutet, Destination Marketing? Das ist vielleicht für viele Leute so, was heißt das genau?
Das Destination Marketing war eigentlich die Positionierung, die wir neu aufgesetzt haben, 1 Jahr vor Opening vom Circle, wo wir überlegt haben, jetzt kurz vom Opening, wie wollen wir uns positionieren, auch vom Branding her, was sind wir? Und da haben wir gesagt, wir wollen mehr als nur ein Flughafen sein. Und dass es letztendlich immer eine gute Idee ist, am Flughafen vorbeizukommen, egal in welcher Verfassung du bist, mit deinen Kindern als Ausflugziel, Zuschauerterrasse, natürlich das ganze Shoppingcenter und. Und das ist das, was wir nennen als Destination, wo wir im Prinzip den Standort bewerben und die Leute für uns bewegen können und dass sie zu uns kommen.
Also es ist eigentlich der Flughafen als Destination nicht nur für das da ist, du gehst dort hin und fliegst neu mit hin, sondern dass du dort hingehst und etwas erlebst.
Exakt.
Wie lange bist du schon in deiner Position beim Flughafen Zürich?
Knapp 4 Jahre.
Und was hast du vorher gemacht?
Ich war beim Aurel Füssli. Ich war Leiterin Marketing und Kommunikation bei Aurel Füssli für die Buchhandlung, weil Aurel Füssli hat verschiedene Business-Stränge. Ich war für die Bücher verantwortlich.
Also hast du eigentlich auch dort schon ein bisschen gesehen, wie eine Art Destination-Marketing im Sinne von, du gehst ja auch in einen Buch Store und erlebst dort auch etwas.
Genau, weil das war auch ein Teil von meiner Aufgabe, auch mit dem Rise vom E-Commerce. Wie kriege ich es hin, dass die Leute in den Buchhandlungen noch reinkommen und stöbern, lesen und so weiter.
Wie erreicht denn jetzt ein Flughafen, wo ja logischerweise an einen fixen Standort gebunden ist, die digitale Zielgruppe?
Ja, also wir versuchen sehr viel natürlich für die digitale Zielgruppe zu machen, hauptsächlich natürlich im Social-Media-Bereich. Die sind dort ziemlich aktiv. Wir haben auch unseren Strategie für Social Media, ich glaube letztes Jahr war das, neu definiert und aufgesetzt mit neuen Design, neuen Content-Strategie, viel, viel mehr Bewegtbilder, den Kontext schmackhafter machen, dass es relevanter wird und dass es nicht als störende Werbung wirkt. Da probieren wir sehr viel zu machen und setzen sehr viel auf das ganze Thema Instagrammable, damit den Leuten auch einen Grund haben, zu uns zu kommen. Kann ich dir ein paar Beispiele nennen? Wir haben einen Instagrammable Hotspot, was im Prinzip nicht extra entschieden worden ist, aber hat sich einfach so ergeben. Das sind eigentlich die besten Instagram Hotspots. Das ist die unterirdische Verbindung vom unseren Airport Shopping Richtung Circle. Wir nennen es auch intern auch Star Wars Tunnel. Und es gibt keinen Tag, wo ich da reinlaufe, um irgendwie zu unseren Headquarters zu gehen, wo ich nicht irgendwie ein Fotoshooting erlebe von Youngsters, die sich da gerade in Szene setzen. Und das ist total spannend, wenn man im Instagram den Ort The Circle eingibt, zu sehen, was es da für crazy Posen gibt. Also das ist ein Thema, aber natürlich auch mit dem Circle haben wir einigen Instagrammable Akzente gesetzt mit unseren verschiedenen Bäumen auf dem Hauptplatz, die da auch immer wieder dann zum Shootingstar auf Insta werden. Und das hilft uns natürlich auch, schmackhaft und spannend zu bleiben für diese Zielgruppe.
Sehr nice. Also wo ich den Star Wars Tunnel das erste Mal gesehen und ich dachte, okay, da hat jemand wirklich smart mitgedacht, wie man das Instagrammable machen kann. Und jetzt haben wir das aber auch herausgefunden, dass das nicht nur für das gemacht
wurde. Das war wirklich eine totale pragmatische, low-key-Lösung, zum sagen, wir brauchen eine unterirdische Verbindung. Diesen Tunnel hat es schon gegeben und wir haben ihn einfach aufgepimpt mit LED-Lichter und es hat geklappt. Mhm. Super.
Du hast vorher schon gerade selber ins Maul genommen, und zwar das Wort «The Circle». Ja, da müssen wir natürlich jetzt schon schnell darüber reden, was ganz genau ist ein Circle und ihr habt den eigentlich während Corona eröffnet, oder? Wie ist das so gewesen und was ist jetzt daraus geworden bisher?
Also ich erzähle ganz kurz über den Circle, nutze auch gerne die Bühne, um vielleicht Misskonzeptionen auszuräumen.
Perfekt.
Wir kämpfen immer wieder gegen den Vorurteile oder nicht Vorurteile, aber dass die Leute das Gefühl haben, es ist ein Shoppingcenter. Und natürlich, wenn ich mit der Erwartung und mit dem Denken, es ist ein Shoppingcenter, dahin gehe und sehe, dass es irgendwie 10 Retailer gibt, dann bin ich enttäuscht. Und es ist nicht ein Shoppingcenter. Das ist wirklich eine neue Adresse, die kreiert worden ist mit diesem Mixed-Usage-Konzept. Es war recht avantgarde. Das Circle-Konzept ist vor circa 12 Jahre entwickelt worden. Und die Idee war, und das war wirklich vor alle Trends, mit dass die Richtung vom Retailer mehr Richtung Showroom gehen wird, Experiences und eben diesen Mixed Usage, wie wir sagen, mit Headquarters und Gesundheit und nach unserem Park, Kunst und so weiter und so fort. Und natürlich an Erdgeschossebene, also an Gasseebene, dass es auch noch mit Shopping animiert wird. Also das war die Idee. Das ist nach wie vor die Idee, die wir haben. Wir finden es sehr spannend. Es ist ein Wahnsinnspech, dass wir natürlich bang in Corona-Zeiten aufgemacht haben. Musst ihr überlegen, wir haben im November aufgemacht und im Dezember hieß es, die Restaurants müssen schließen. die Sonntagsöffnungen, also wir sind zwar nicht betroffen, aber die Christmas-Shopping waren verboten.
Und also November 2020.
Genau. Mhm. Und das ist natürlich der Super-GAU. Das heißt, wir müssen auch radikal umdenken mit unseren Marketingaktivitäten. Wir hatten eigentlich einen super großen Opening-Event geplant und haben aber schon Spätsommer gemerkt, das ist viel zu viel unsicher, wie die Entwicklung gehen wird. Und das war doch ein bisschen zu viel Geld zu setzen, zum sagen all in, was auch immer das passiert. Also haben wir dann in Ende Sommer überlegt, nein, das machen wir doch kein Big Bang Opening. Und mit dem Geld, was freigemacht worden oder freigegeben worden ist, dann haben wir stattdessen immer wieder Aktivierungen durchgeführt oder eben diesen Instagrammable Moments mit unseren Bäumen, um trotzdem immer wieder dran zu bleiben mit den Zirkeln und Leute einen Grund zu geben, dass sie uns besuchen sollen.
Ja, du hast jetzt selber schon erwähnt, dass ihr habt müssen agil sein, ihr habt euch müssen anpassen an Begebenheiten logischerweise. Was sind denn ganz grob gesagt Ziel vom Flughafenmarketing bei euch?
Wir haben viele. Also wenn ich jetzt an meinen größten Budgetteil denke mit dem Commercial Marketing, unseren Ziel ist, und jetzt natürlich ein bisschen getweakt mit Corona-Intus und wo wir noch nicht fertig sind, wir müssen Frequenz, das ist ein von unseren größten Zielen, dass wir Leute am Flughafen oder eben, ich spreche jetzt vom Landseite, also wo du einfach rankommst ohne Flugticket. Wir werden gemessen an Frequenz und natürlich, dass wir das Thema Awareness, vor allem natürlich für den Circle, dass die Leute das wissen und dass sie und wir versuchen, denen einen Grund zu geben, warum sie uns jetzt besuchen sollen. Und das werden wir jetzt vermehrt mit Events machen, damit wir immer dranbleiben und denen ein Reason Why geben, warum sie jetzt kommen und nicht erst in 3 Monaten.
Wie sieht dann eine typische Kundin bzw. ein Kunde vom Airport Zürich oder vom Flughafen Zürich aus?
Das ist sehr schwierig zu beantworten und das macht auch unseren Marketingaktivitäten ein bisschen, also immer wieder, wenn wir unseren Briefing für die Mediaagentur schreiben, es ist zum Teil ein bisschen schwammig. Es gibt Marken, die super pointiert sagen können, das ist unseren klassischer Kunde mit Personas und wir haben eigentlich die wahnsinnig breite Palette vom anliegende Einwohner, der zu uns kommt am Sonntag, um tatsächlich zu Migros oder zu Coop einkaufen zu kommen. Wir haben die Pendler, 30.000 Leute, die am Flughafen arbeiten. Das sind auch unsere Kunden, im Prinzip die ZDH-Mitarbeitende. Wir haben natürlich die ganzen Reisende, die auch am Flughafen vorbeikommen und auch gleich noch Sachen einkaufen und auch parken. Ich kann dir nicht sagen, dass du mein typischen, klassischen Musterkunde bist. Also wir haben wirklich auch die Familie, die auf die Zuschauerterrasse kommen, um ihre Kinder irgendwie dieses asiatischen Flair zu geben. Alle letztendlich und hauptsächlich natürlich die Leute, die in Region Zürich leben.
Also ihr habt dem von der Flughafen Zürich 30.000 Mitarbeiter. Mhm. Wie viel Umsatz macht ihr?
Also wir Flughafen Zürich AG haben in Nicht-Corona-Zeiten einen Umsatz von 1,3 Milliarden. Genau.
Und jetzt, logischerweise, das dürfen wir auch ansprechen, während Corona haben wir logischerweise weniger Traffic am Flughafen.
Ja.
Ist ja klar, es wird weniger geflogen. Ich habe gelesen, es ist noch rund ein Drittel von 2019. Mhm. Wie geht man mit dem um? Ist das für dich quasi ein Thema? Oder sagst du, ja, schau, ich arbeite einfach mit dem, was jetzt aktuell ist und mit den Begebenheiten?
Klar, es war natürlich ein Riesenschock für uns, weil wir kommen von sehr, sehr guten Zeiten und so eine Krise hat niemand erlebt in der Industrie. Es ist aber, also natürlich, und das hat uns alle ein Wahnsinns-Effort gekostet, viele Projekte sind sistiert worden oder gar nicht durchgeführt worden. Aber all in all, ich finde, unsere Geschäftsleitung hatte echt einen guten Job gemacht. Sie sind restoptimistisch geblieben und haben nie die Langzeitziele, langfristige Ziele aus den Augen verloren. Und ich erlebe einen Wahnsinns-Spirit, also nicht nur bei der Flughafen Zürich AG, aber auch bei den anderen Partnerfirmen. Also wir haben nach wie vor dieses DNA, diesen Spirit, hey, geil, im Flughafen Zürich. Und alle packen an und kannst dir vorstellen, mein Budget ist recht stark minimiert worden, aber trotzdem haben wir gesagt, okay, wie machen wir es? Zum Teil haben wir händisch Sachen gemacht, aber wir sind alle trotzdem extrem motiviert und driven und wir wollen irgendwie die Sache vorwärts bringen und mit Leidenschaft ist recht viel zu bewegen. Also, I'm still there, genau.
Jetzt, wie sieht überhaupt euer Marktumfeld aus? Also, habt ihr Konkurrenten? Wenn ja, wer sind das?
Ja, super schwierig. Also der Flughafen Zürich ist ein, oder die AG oder generell, es ist eine sehr, sehr komplexe Firma. Für dich als Anekdote, damit du verstehst, dass die Frage, wer sind unsere Konkurrenten, kann ich dir nicht so einfach beantworten. Ich tue mir immer schwer und du bist auch immer wieder auf Events und man muss immer seine Branche ankreuzen. Mhm. Und ich weiß nie, wo ich mein Kreuz abgeben soll. Es ist kein Multiple Choice, sondern du musst dich entscheiden, was ist eine Branche. Bei dir ist es relativ eindeutig Agentur. Mhm. Bei mir hätte ich die Möglichkeit, das irgendwie als Leisure, Tourism, Retail, Mobility, Infrastruktur. Also ich könnte mein Kreuz überall eigentlich verteilen und immer wieder denke ich, verdammt, wo packe ich mein Kreuz? Was bin ich? Am Ende mache ich doch immer ein Kreuz beim Retail, weil es ein bisschen das größere Teil von meinem Marketingbudget ist. Aber mit diesen Anekdote siehst du, ich kann dir nicht sagen, unsere Konkurrenten sind Glattzentrum und City. Das ist wahr für, wenn wir das auf Shopping-Center-Ebene betrachten. Aber meine Kollegen vom Aviatik, die für Destination, also wirklich für Verbindungen verantwortlich sind, wenn du sie fragst, was sind unsere Konkurrenzen, die werden dir sagen, anderen Hub-Airports, also in München, Wien, Frankfurt, Helsinki, das wären die Konkurrenz aus Sicht von unseren Aviatik-Kollegen. Von daher eben, je nachdem, wie du das betrachtet oder wenn wir uns als Ausflugsziel sehen, dann unseren Konkurrent wäre ein Zoo, für die Zuschauerterrasse und je nachdem, in welchem Themenbereich wir sind, dann habe ich unterschiedliche Konkurrenzen.
Ja. Also in dem Fall sehr, sehr ein breites Aufgabengebiet auch. Dann wäre es noch spannend, so ein bisschen zu hören, was sind denn so die Main Tasks von einer CMO bei Flughafen Zürich?
Ja, also meine Haupttätigkeit ist eigentlich, das Terrain vorzubereiten, damit mein Team richtig gut arbeiten kann. Das heißt, ich mache weniger produktiv mit meinem Team, wie du dir vorstellen kannst, habe sehr viel Meetings, Steerings und was ich mache, sind sehr, sehr viele interne Verkaufsgespräche, Lobbyarbeit, wie ich das nenne, wo ich letztendlich, weil du dir vorstellen kannst, Marketing und Digital von Natur aus, bringen wir immer wieder Schnapsideen und diesen Ideen sind am Flughafen vielleicht ein bisschen schwieriger umzusetzen, als in einem normaleren, einfachen Umfeld umzusetzen. Und um das zu machen, dann muss ich recht viele Gespräche sondieren, vorbereiten, Sensibilisierung machen, damit Leute uns sagen, okay, na gut, können wir testen und ich helfe dir, damit es tatsächlich funktioniert. Und ich gebe dir ein Beispiel, damit es für dich ein bisschen greifbarer ist. Es ist ein echtes Beispiel. Wir sind jetzt gerade dran an unserem Werbeportfolio, dass wir den modernisieren und wollen Digital Screens anbringen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Gespräche wir geführt haben, damit überhaupt dieses Projekt zum Vorschein kommt. Und es geht vom Gespräch mit unseren Architekten, weil sie sind natürlich für die allgemeine ästhetische Sinn verantwortlich. Und wir müssen prüfen, dass unseren Vorhaben natürlich den Raumgefühl nicht kaputt macht. Aber mit dem gleichen Thema muss ich auch mit Kollegen reden, die für Passagierflüsse verantwortlich sind. Mhm. Und sie haben eine ganz andere Brille drauf und sie möchten auf gar keinen Fall, dass diese im Weg in Anführungszeichen sind, dass es die Flüsse dann ein bisschen hindert und da müssen wir immer ein bisschen, also es ist ein recht enges Korsett, wie wir unsere Ziele hinkriegen und trotzdem alle Kollegen, die für andere Sachen verantwortlich sind, dass wir sie mitnehmen und für uns gewinnen, dass sie sagen, okay, es macht Sinn und dass wir da alle zufrieden sind und da durchkommen.
Also du bist eigentlich eine Art auch ein bisschen Diplomatin,
genau.
Eine Vermittlerin.
Ja.
Das ist doch eigentlich eine perfekte Überleitung, um auf deine Ideen einzugehen, weil wo ich mich natürlich ein bisschen über dich informiert habe und es ist ja auch nicht schwer zu hören, du hast französische Wurzeln. Was ich aber gehört habe, ist, du hast auch einen britischen Pass. Und was mich jetzt recht würde interessieren, ist, wie ist das für dich mit so, ich sage jetzt, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, die du hier drin hast, in der Schweiz zu arbeiten und auch mit Schweizer zu tun zu haben. Zum Beispiel, ich habe mal in einer französischen Company gearbeitet, bei L'Oréal. Und das ist natürlich durch und durch gedrängt mit französischer Kultur. Und ich als Deutschschweizer habe dort den Clash schon gemerkt von den Kulturen. Wie ist es für dich?
Ja, ich habe auch bei L'Oréal gearbeitet. Kenne ich ganz kurz die französische Kultur. Ja. also ich bin Französin, wie man hört, Britin von Mutterseite und seit 14 Jahren in der Schweiz. Ich muss ehrlich sagen, mit Schweizer am Anfang war schon ein bisschen ein Clash, weil ich als Französin, als Britin und habe lange in Deutschland studiert und gelebt. Das sind schon ein bisschen direkte Leute. Ich glaube, das Humor habe ich vom British und das hilft mir. Mhm. Ich glaube, mit Humor kann man auch recht viel bewirken. Ich habe wirklich lernen müssen, dass man tatsächlich immer diese Salamitaktik, ich wusste gar nicht, was das überhaupt ist. Dieses Wort Salamitaktik habe ich in der Schweiz gelernt. Kannte ich gar nicht. Ich bin ein Radikalske eigentlich. Mein Sohn sagt mir, ich bin ein Radikalske, weil ich irgendwie black and white bin. Und das müsste ich schon lernen, zu sagen, okay, wenn ich tatsächlich vorwärts kommen möchte, dann manchmal reicht es mir oder sollte es gut genug sein, wenn ich irgendwie mit zwei Schritte. Es ist zwar nicht die 10, die ich machen wollte, aber dann I'll take the 2 und dass ich versuche da, Proof of Concept, und dann zu sagen, guck mal, es tut gar nicht weh und lass mir noch ein bisschen mehr machen, weil ich habe dir beruhigt und gezeigt, dass es dann doch funktioniert. Also das war wirklich echt viel Arbeit und einigen Gespräche, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe.
Okay, also du hast es jetzt sehr diplomatisch gesagt, aber eigentlich hast du ein bisschen auch mitschwingen lassen. Also wir sind in dem Fall ein bisschen zu langsam für dich.
Ich das kannst du sagen als Schweizer. es ist einfach eine andere Art zu arbeiten. Ich glaube, ihr seid tatsächlich, ich finde, ihr redet zum Teil ein bisschen viel um den heißen Brei. Ich habe immer wieder Feedbackgespräch, wo du eigentlich aus dem Feedbackgespräch, du weißt nicht, ist es gut jetzt oder ist es nicht gut? Und das finde ich schon ein bisschen, also ich möchte ganz gern wissen, wo ich stehe. Und wenn jemand irgendwie doch das zu sehr verpackt, weil er Angst hat, irgendwie meine Gefühle zu verletzen, dann hilft es eigentlich nicht wirklich, weil ich nicht ganz genau weiß, wie weiter.
Ja.
Und ja, aber eben, das ist das Spannende, wenn du im Ausland lebst, wobei ich bin auch Schweizerin, von daher, es ist nicht wirklich Ausland, aber ich bin nicht in Schweiz konditioniert worden. Das finde ich das Spannende, wenn du irgendwie mit unterschiedlichen Nationalitäten arbeitest und irgendwie versuchst, mit feinjustieren, mit welcher Art kommst du am besten voran.
Ja. Ja, also wir haben ja letztes Jahr unsere Firma umstrukturiert und haben recht viel internationales Blut reingeholt. Portugal, Österreich, Deutschland, China. Und ich habe mir schon jetzt auch mehrmals sagen lassen dürfen von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass teilweise ist es schon ein bisschen schwierig, uns irgendwie mal ein klares Feedback zu geben, Schweizer, weil er immer so vor den Kopf gestossen ist.
Genau.
Und ich finde das cool, wenn sie das mir so sagen. Und dann weiss ich auch so, okay, wenn sie mir das so direkt sagt, dann weiss ich, was sie damit meint,
ja,
und wie sie es meint. Wie motivierst du dann deine Mitarbeiter?
Ja, also ich bin hardworking. Ich glaube, du spürst, dass ich recht driven bin und leidenschaftlich. Und ich glaube, das hilft, wenn du natürlich als kein lahme Ente als Vorgesetzte hast. Ich glaube, das kann man, also das ist diese Ansteckungsgefahr im positiven Sinn.
Mhm.
Ich verlange ziemlich viel von meinem Team. Also ich bin nicht irgendwie so Kuschelchefin, wo ich sage 9-to-5, easy und business as usual und in der Komfortzone bleiben. Aber dafür haben sie recht breite Spielraum, wo sie sich da austesten können. Fehlerkultur versuche ich da einzuräumen. Und dafür sagt man das so, dass das wird Trial and Error, weil immer wieder im Marketing und Digitalen, du weißt es nicht, bis du es eigentlich getestet hast. Und immer wieder probieren wir, solche Sachen zu machen, weil wenn du es nicht testest, dann eben weißt du es nicht. Und ich versuche, eben ich bin recht direkt, aber ich versuche trotzdem, viel Wertschätzung zu geben, weil sie viel arbeiten und das motiviert, glaube ich, wenn man sieht, okay, die Arbeit, die gerade gemacht worden ist, das kommt an, das wird gesehen und das wird gewertschätzt.
Ich will wieder einen kleinen Transfer machen, zurück zum Thema Erlebnis im Zürich Flughafen. Ich habe da etwas gesehen, also etwas gesehen, ist ein bisschen untertrieben. Es ist eigentlich ein bisschen überall geschrieben worden darüber. Und zwar über eure Kollaboration mit Heiss Nobiety. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Das hat mich natürlich auch sehr interessiert, was genau da Gedanken dahinter sind. Vielleicht ganz kurz als Hintergrund. Ihr habt ja einen neuen Store aufgemacht, so wie ein Concept Store bei euch am Flughafen, in Zusammenarbeit mit Heiss Nobiety. Und Heiss Nobiety ist ja ursprünglich gegründet worden von einem Schweizer. Und sie sind eigentlich wie so spezialisiert darauf, wenn man das in so kurze Worte kann fassen, eigentlich so New Generation of Luxury Consumers eigentlich so wie an Ort zu bringen oder Erlebnis zu bieten für die New Generation of Luxuskonsumenten, sagen wir es so. Dann habe ich auch gesagt, du hast ein Statement abgegeben dazu, dass eigentlich der Zürich Airport profitiert vom Brand Positioning her und auch noch mehr Benefits so geschaffen werden. Kannst genau die Hintergründe dazu sagen, was die Idee dahinter ist, mit Heiss Nobiety zu schaffen?
Ja, sehr gerne. Also das ist als Spezifizierung, das wird im L-Site durchgeführt, ja. Ausgeführt, der Concept Store. Im L-Site sind wir im New Premium positioniert, Swiss News und New Premium. Und für uns ist es wichtig, es ist am unseren Haupt-Promo-Fläche wird das gespielt, wo sie den Stage übernommen haben für 6 Monate. Und generell im L-Site versuchen wir, die Passagiere, die dort sind, immer wieder zum Inspirieren, Surprisen und uns mit neuen Sachen irgendwie vertraut zu machen. Und Heiss Nobiety eben, es ist, die kommen ursprünglich aus der Sneaker-Szene, haben einen wahnsinns crazy Audience von, also alleine im Insta haben sie irgendwie 3,6 Millionen Followers und haben einen wahnsinns großen Credibility bei eben den Gen Zs und auch generell, du sprichst immer wieder von Gen Z, diesen Hyper-Connected.
Genau.
Und weil der Inhaber Schweizer ist und weil wir das ein bisschen verfolgt haben, haben wir recht frech eigentlich sie kontaktiert und haben gefragt, wären sie interessiert, mit uns irgendwie zu kollaborieren. Und weil sie aus der Schweiz ursprünglich kommen und der Inhaber und weil sie immer wieder neue Wege gehen, haben sie gesagt, hey, diese Challenge wäre super spannend, weil sie sich auch doch ein bisschen verwurzelt fühlen mit der Schweiz und haben gesagt, sie würden ganz gern tatsächlich ihren Next-Gen, das Shopping und generell das Verweilen in Airports irgendwie cooler gestalten, weil sie haben irgendwie Marktforschung getätigt und bei der Frage gestellt, wenn du jetzt demnächst reisen wirst du, hast du die Absicht, was einzukaufen dort? Und die Frage war ja, ich werde reisen, nein, ich werde nicht einkaufen. Und mit deren Konzept versuchen sie genau irgendwie an diesen Zielgruppe ranzukommen, mit einer kuratierten Auswahl von Brands, die du sonst nicht am Flughafen finden würden, mit einem super spannenden Floorplan und auch Ausbau vom Konzept, versuchen sie eben dieses New Luxury bei der Zielgruppe ranzukommen. Und für uns ist das natürlich mega geil und das ist ein super positiven Halo-Effekt, wenn wir da mit denen 6 Monate lang zusammenarbeiten können. Wir lernen auch sehr viel davon. Also es ist B2C hilft uns wahnsinnig, aber auch es ist auch sehr spannend und es gibt uns einen sehr, sehr positiven Spillover auch für unseren B2B-Vermarktung. Heiss Nobiety ist so etabliert inzwischen, dass die großen Marken wie Gucci, Prada, Balenciaga, sie arbeiten aktiv mit Heiss Nobiety für Kampagnen, für Capsule Collections und jetzt, wo sie sehen, dass Heiss Nobiety am Flughafen so groß ist oder diesen Zusammenarbeit, jetzt sind wir natürlich auch bei diesen Marken im Prinzip gesiedet in deren Köpfe und das macht es einfacher, wenn wir mit denen in Kontakt treten, zum sagen, hey, hättet ihr die Möglichkeit oder wollt ihr auch bei uns am Flughafen präsent sein?
Super, smarte Gedanken gemacht. Aber jetzt einfach nochmal, um auch den Zuhörern das klar aufzuzeigen. Also es gibt für euch wie ein Landside-Marketing und ein Airside-Marketing.
Ja.
da versucht man ja auch ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.
Ja, also Inside-Marketing muss dir überlegen, da kann ich nur ab dem Moment, wo die Leute im Inside ran da sind, erst da kann ich natürlich agieren. Das heißt, die Vorarbeit, ein Flugticket zu kaufen, das müssen die Airlines machen oder die Reiseveranstaltung oder die Reiseanbieter, dass du das Gefühl hast, jetzt muss ich nach San Francisco gehen. Mhm. Und erst wenn du tatsächlich an diesen Bereich betrittst, dann kann ich da arbeiten und dir sagen, deine Reise beginnt jetzt und nicht erst, wenn du in San Francisco angekommen bist, die irgendwie das so gut machen, dass du Champagne trinken möchtest und irgendwie verweilen, einkaufen und so weiter und so fort. Und im Landside, da kann jeder eigentlich rankommen und das ist viel mehr eigentlich auf Convenience gesetzt und Frequenz und Pendler und ja, und diesen Ausflugziel, dass man immer wieder schnell erleben als im Airside Center, wo wir einfach mehr Zeit nehmen. Uns was gönnen.
Macht aber das Marketing auch nicht einfacher,
nein,
oder?
Definitiv nicht.
Wenn du jetzt etwas dir könntest wünschen, wo du sagst, jetzt auf der Landside, wo wir vielleicht noch nicht haben, Flughafen, gibt es da etwas, wo du sagst, ja, das wäre cool, wenn wir das irgendwie hätten, dass wir doch noch ein bisschen könnten, die Experience noch mehr steigern?
Also ja, ich hätte gerne tatsächlich, ich vergesse immer den Namen von der Marke, diese japanische Marke, die Roger Federer endorsed hat. Hilf mir.
Ja, Uniqlo.
Nein. Ja, genau. Uniqlo. Das fände ich natürlich super, wenn wir Uniqlo am Flughafen hätten, weil das würde so dermaßen ziehen, dass die Leute, das wäre ein Destination in sich, dass die Leute kommen würden. Aber sie wollen gar nicht in die Schweiz kommen. Von daher ein Wunsch weniger. Ich glaube,
vielleicht können wir es ja schon machen.
Ja, also.
First Destination, oder?
Ich glaube, wir sind recht gut ausgerüstet, um dieses Destination ins Leben zu bringen. Und was wir jetzt noch mehr machen werden, ist das Thema Eventisierung mit einem Streetfood-Festival oder das Thema mit Musik. Wir haben gestartet jetzt mit dem Zauberpark im Winter. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast,
sicher.
Mit den coolen Dudes vom Zauberwald, vom Lenzer Heide. Mhm. Und ich glaube, da würde ich ganz gerne weiter in der Richtung gehen. Ist nicht ganz ohne, es ist kostspielig, es ist Human Resources, recht intensiv, solche Sachen zu machen. Der Flughafen hat seine Limitationen, weil wir ein Flughafen sind und wir haben immer wieder Sachen, Brandschutz oder im Park Vogelbrützeit, wo wir nicht den Park den ganzen Jahr irgendwie mit voller Musik und Animation irgendwie so aktivieren kann. Also wir haben immer wieder ein bisschen Korsett, aber ich glaube, ich würde ganz gern mehr von solchen Events machen, dass wir immer dranbleiben und den alle möglichen Besucher einen Grund geben, zu uns zu kommen.
Das heisst, wenn Corona vorbei ist, hoffen wir doch, dass das bald der Fall wird sein. Glaubst du daran, dass Events wieder werden, ein Revival feiern?
Total. Ich glaube, wir sind, recht viele Leute sind ausgehungert. Digitalisierung auf einer Seite, klar, das wird unseren Leben, also das simplifiziert unseren Leben jetzt schon. Es wird noch weiter krass digitalisiert sein, aber auf der anderen Seite ist dieses Gefühl oder dieses Bedarf vom Human Touch, vom Erlebnisse gemeinsam haben und da glaube ich total dran, dass du das auch mit anderen Leuten teilen möchtest und nicht nur digital teilen. Es gibt so much you can share, aber am Ende des Tages, wenn du mit deinem Kumpel, mit deiner Familie, mit was auch immer wirklich an einem coolen Event, das sind die Momente, wo du dich dran erinnerst und da setzen wir tatsächlich dran dieses Jahr.
Digitalisierung, du hast jetzt gerade selber gesagt, ist natürlich ein riesen Thema bei allen im Marketing. Jetzt, seit du beim Flughafen Zürich bist, was hat sich verändert in der digitalen Marketingstrategie von euch?
Ich habe erst mit Marketing begonnen. Digitalen habe ich erst später bekommen. Also das ist seit ein bisschen mehr als 2 Jahre habe ich digital dazu aufgenommen. Ich glaube, auch jetzt mit der Corona-Krise, es hat uns ein bisschen, eben, man muss immer den Glas halb voll oder halb leer und wir entscheiden uns, den halb voll zu sehen. Und ich glaube, die Krise hat uns ein bisschen den Mut gegeben, dass wir jetzt Wege gehen, die wir vor 3 Jahren oder 4 Jahren never ever gegangen wären. Weil wir jetzt doch sagen, okay, business as usual oder wie es die fette Jahre, so wie wir es damals erlebt haben mit klassischen Konzepten. Die sind vorbei und ich kann noch nichts verraten, weil die Konzepte noch nicht final sind. Aber die Sachen, die wir in der Pipeline haben, die können wir erst machen oder nur machen, weil tatsächlich die Krise gekommen ist und weil Digitalisierung überhaupt möglich ist. Mhm. Genau. Und grundsätzlich als Schlagworte, es geht Richtung Convenience, es geht Richtung Smoothness, Seamlessness, dass wir die Painpoints minimieren und letztendlich versuchen wir mit unseren digitalen Vorhaben, dir das Leben einfacher zu machen.
Also es ist dann eben nicht mehr Business as usual, sondern es ist Business as unusual.
Genau.
Gut, dann würde es mich doch schon noch interessieren. Du hast einen Weg hinter dir, hast schon einige Stationen gehabt in verschiedenen Ländern. Gibt es für dich eine Person oder vielleicht auch etwas anderes, kann auch ein Buch sein oder etwas, wo dich auf deinem Weg am meisten beeinflusst hat? So ein Personal Influencer?
Ja, also tatsächlich nicht nur eins. Also ich glaube, was mein Terrain vorbereitet hat, war eigentlich in den Teenager-Jahren. Ich habe recht viel Sport gemacht. Ich war Leichtathletikerin, also wirklich ziemlich intensiv Leichtathletikerin. Mhm. Und damals war ich wirklich so fanatisch Leichtathletikerin, dass ich auch immer die ganzen Jeux Olympiques angeschaut hatte, also Olympische Spiele für die nicht-französisch Sprechende.
Also das ist in Frankreich?
Ja, nein, aber ich habe sie immer im Fernsehen geschaut und ich war Riesenfan von Carl Lewis und diesen ganzen Riesengrößen von damals. Und die haben mir immer recht inspiriert, wo du musst dranbleiben und wenn du etwas erreichen möchtest, dann hardworking letztendlich. Es gibt nichts ohne und du hast sicherlich das Buch Outliers gelesen, der letztendlich auch, es ist eine Ode an Hard Work. Wenn du etwas schaffen möchtest, dann passiert es in den wenigsten Fällen, fällt dir irgendwie vom Himmel und dann easy peasy, von heute auf morgen bist du erfolgreich. Also das hat generell das Terrain vorbereitet, dass ich hardworking bin. Die Person, die mir tatsächlich die am meisten Tipps oder irgendwie so Lebensweisheiten oder Berufsweisheiten gegeben hat, war mein Geschäftsführer bei Chanel in Deutschland. Das war mein erster Job. Er war Franzose, ich war auch Französin, aber ich bin recht jung. Ich war irgendwie 23, als ich dort angefangen habe. Und ich glaube, er hat mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen, als ein bisschen so Mentor. Und ich weiß noch damals, seinen Tipp habe ich damals nicht verstanden. Und erst später habe ich seinen Tipp verstanden.
Okay,
er hat, ja, es war wirklich total spannend. Und erzähle ich tatsächlich immer wieder an anderen Leuten, weil es hat sehr viel drin, finde ich, als Philosophie. Er hat mir gesagt, everybody's darling is nobody's darling. Und mit 24 damals, wo er mir das gesagt hat, dann ist was... Aha, okay. Und erst später, und ich glaube auch, wenn du in größere, wichtigere Positionen rankommst, merkst du, dass da wirklich was dran ist. Und ich glaube, so wie ich das für mich interpretiert habe, ist, dass du kannst nicht allen gefallen. Wenn du versuchst, irgendwie allen zu gefallen, dann zerbrechst du an der Übung, weil es wird immer einen Destructor geben, der sagt, das ist eine scheiß Idee oder die Coralie finde ich doof. Mhm. Und letztendlich glaube ich, wenn du es alle versuchst, irgendwie recht zu machen, dann wirst du doch ein bisschen wishy-washy und hast nicht die Guts zum eine Entscheidung treffen. Und das hat tatsächlich mich recht lang begleitet oder immer noch, wo ich tatsächlich versuche, also natürlich ist mir wichtig, dass ich nicht zu sehr anecke, weil wie ich vorhin gesagt habe, ein Großteil von meiner Arbeit ist Lobbyarbeit und ich muss die Leute für mich gewinnen, dass wir im Prinzip unsere Sachen umsetzen müssen. Aber manchmal ist es auch okay, eine nicht populäre Entscheidung zu treffen. Oder dass Leute sagen, oder als wir unseren Rebranding gemacht haben und die Illustrationen gesetzt haben, die Leute haben am Anfang damit nichts anfangen können. Sie haben das Wort Illustration nicht gekannt. Sie haben es als Cartoon bezeichnet. Und da habe ich gesagt, es ist mir egal, ich mache es nicht für die breite Masse. Das ist die richtige Entscheidung und jetzt all in. Und also das fand ich noch eine wichtige Sache. Und immer noch der gleiche Geschäftsführer hat mir auch noch einen anderen Tipp, weil ich glaube, wenn du jung bist und das ist dein erster Job, tendierst du und du hast nichts anderes außer deinen Job, habe ich sehr viel gearbeitet und du willst keine Schwäche zeigen. Und da hat er mir gesagt, Coralie, das ist eigentlich ein Zeichen von Größe, wenn du tatsächlich die Hand hochhebst und sagen, hey, du weißt nicht weiter und das Know-how hast du nicht und I need your help, um tatsächlich die Sache über die Bühne zu bringen. Und das finde ich auch noch einen sehr coolen Tipp, zum tatsächlich keinen falschen Stolz zu haben und sagen, hey, verdammt, ich muss es selber machen können, sondern die richtigen Leute um sich herum zu haben oder am richtigen Moment um Rat zu fragen oder die Leute zu onboarden, zum sagen, hey, wir haben dieses sehr geile Projekt oder Sache, die ich erreichen möchte und hilf mir bitte.
Richtig nice Anekdote. Was ich gerade gedacht habe, ist, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich wäre ein Mitarbeiter von dir und du würdest mir die News kommunizieren, einen kleinen Vorteil hast du ja schon mit deinem Dialekt. Es kommt einfach ein bisschen charmanter rüber, als wenn es jemand anders kommuniziert.
Höre ich oft, ja.
Also auch so ein natural advantage, aber das macht natürlich nur einen kleinen Teil aus, logischerweise. Was sind deine persönlichen Ziele? Gibt es irgendwie etwas, wo du sagst, was willst du noch erreichen?
Also persönliche Ziele. Das heißt wirklich nicht vom Ich in meine Position am Flughafen, sondern... Das
darfst du ganz selber entscheiden. Du kannst auch etwas komplett Persönliches, dass irgendwie noch willst, weiss auch nicht, Safari machen in... Botswana? Nein, ich weiß es nicht.
Nein, ich würde tatsächlich gern für meine persönlichen Ziele ein bisschen gelassener werden. Mein Sohn, und eben, er wird 11 und das ist diese Präpubertät, wo er immer sagt, die benutzen immer das Wort chillaxen und er sagt immer, hey, chillax, Mom. und das versuche ich tatsächlich auf persönlicher Ebene. Ich glaube, das tut generell gut, ein bisschen senner zu sein. Das ist tatsächlich mein Ziel. Es klingt überhaupt nicht ambitioniert, aber für Leute wie ich, das ist schon nicht ganz ohne.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Ich glaube, du schaffst es. Wir sind am Ende von dem Podcast, mega inspirierend gewesen. Haben wir sonst noch etwas zum zusammen besprechen?
Ich fand es super spannend. Danke, dass ich die Chance hatte, so etwas zu machen. Da bin ich auch aus meiner Komfortzone rausgekommen. Du sagst, es ist eine Chance oder eine positive Sache, eben einen französischen Akzent zu haben. Ich sehe es immer ein bisschen, das ist ein Komplex von mir. Von daher gut, dass ich das gemacht habe und ich bin jetzt gespannt, wie sich das hört.
Ja, also ich glaube, das finden alle so oder empfinden wahrscheinlich die meisten so wie ich oder ich würde jetzt mal sagen, alle sehr, sehr charmant, weil wir wissen ja, dass du einen anderen Background hast und dass du kannst in einer Welt arbeiten, wo alle Schweizerdeutsch reden, ja. Das ist schon ziemlich... bedeutet schon ein bisschen Respekt.
Die Salamitaktik, denkt man.
Das ist... Salamitaktik ist wirklich so ein richtig Schweizer Wort. Nein, danke vielmals. Bist da gewesen bei Code the Bus und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, merci. Ciao, ciao. Ciao.
Jim und Jim Podcast. Code the Bus. Yeah.